Aktiv Radio, das ein Radio mit den absolut interessantesten Gästen, die man in der Schweiz überhaupt haben kann. Und heute reden wir ein bisschen mit einer Kollegin, wollen wir fast sagen, oder? Also wir sind hier das Mikroradio und ich rede mit einer Dame, die vom ganz, ganz grossen Bruder oder Schwester kommt. Nämlich, es geht um die SRG, um die Schweizerische Rundfunkgesellschaft. Bei mir Besuch ist eine Person, die man sehr gut kennt hat, wenn man ein bisschen Fan war von England, in dem sie Korrespondentin war, lang und über Politik berichtet hat von England, also von Großbritannien. Es ist Henriette Engbersen, Jahrgang 1980. Herzlich willkommen, Henriette.
Danke vielmals für die Einladung.
Henriette, ich habe gesagt, du bist heute bei der SRG, du redest auch ein bisschen mit uns über die SRG. Die SRG ist ja nicht das Schweizer Fernsehen, ist auch nicht die Radio-Television Suisse Romande, ist das nicht, sondern die SRG ist eine übergeordnete Organisation und sitzt nicht, wie so viele denken, nämlich nicht in Zürich, sondern in Bern. Also die sind eigentlich, wenn wir sagen, fast eine politische Organisation. Kannst du uns ganz kurz erzählen, wer ist die SRG?
Ja, also ich würde jetzt nicht von einer politischen Organisation reden, überhaupt nicht. Was ist bei den öffentlichen Medienhäusern, auch öffentlich-rechtlichen in anderen Ländern, ist, wir haben alle eine ähnliche Geschichte, übrigens auch eine BBC, ZDF oder ARD, dass man sagt, man organisiert die als nicht als einfaches Unternehmen. Und zwar hat auch eine Geschichte und darum sind wir als Verein organisiert in der Schweiz. Das heisst, wir sind ein Verein und bei diesem Verein können alle Mitglied werden. Und der Verein führt am Schluss, weil man ist ja gleich ein Unternehmen, damit das auch wirtschaftlich oder im Sinn von auch so wie ein Unternehmen geführt wird, kann geführt werden. Das heisst, wir haben einen Verein und in diesem Unternehmen, und dann denkt man, was macht denn jetzt, wieso ist denn nicht einfach ein SRG, wieso haben wir denn noch SRF und RTS? Das hat einfach mit dem zu tun, dass wir vier Sprachen haben in der Schweiz. Und da beneidet uns übrigens sehr viel im Ausland, dass wir für jede Sprachregion auch ein Medienhaus haben. Darum haben wir für Deutschschweiz SRF, RTS und im italienischen Sprache haben wir RSI und die rätoromanische ist RTR. Und so haben wir vier Einheiten, übrigens eine fünfte mit Swissinfo, fünf Einheiten und obendrauf ein SRG, wo am Schluss geführt wird von einem Verein. Ich weiss, es tönt von außen ein bisschen kompliziert, aber es gibt Gründe für das.
Wenn ich an einen Verein denke, dann denke ich an Kegelclub beispielsweise. Und er hat garantiert nicht 1,5 bis 1,6 Milliarden Schweizer Franken zur Verfügung. Also insofern ist das schon ein ganz spezieller Verein, wo du tätig bist dafür. Übrigens, deine Aufgabe ist sogenannte Public Value, was das auch immer ist. Es ist eigentlich mehr ein englischer Ausdruck, selbstverständlich. Englisch ist ja auch eine der Muttersprachen in der Schweiz, darum haben wir überall englische Ausdrücke drin. Warum ein Verein? Weshalb ein Verein?
Ich bin nicht Spezialistin für das SRG. Ich bin sicher, ich probiere dann mal an Jean-Michel Jean einzuladen oder Susanne Wille. Was ich kann sagen, ist, ich befasse mich als Public Value. Ich weiss, das ist ein schwieriger Name. Ich habe ihn auch nicht freiwillig ausgewählt. Das heisst Mehrwert für die Gesellschaft. Und ich befasse mich mit dem Mehrwert für die Gesellschaft. Und dann befasst man sich auch damit, zum Beispiel, was bringt denn ein Medienhaus der Gesellschaft? Und dann befasst man sich manchmal auch mit der Geschichte. Und was mir am meisten eingeleuchtet hat, oder gerade kürzlich ist mir über den Weg gelaufen, war sehr eindrücklich, die ARD hat Jubiläum gefeiert. Und dann ist auch gestanden, wie ist eine ARD entstanden. Und die ARD ist nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden und es gibt ein Papier, wo drin steht, also die ARD ist ja eigentlich unser Bond in Deutschland, und es gibt ein Papier, wo sagt, und das muss ich sagen, ist nach dem Zweiten Weltkrieg, wo man weiss, Nazis sind dort gewesen, etc., hat man gesagt, nie mehr soll eine einzelne Person, eine einzelne Partei, ein einzelner Politiker, eine einzelne Gruppe so viel Macht haben über ein Medium, das so viele Leute erreicht. Und warum hat man das gesagt in Deutschland? Ich muss noch mal einen Schritt zurückgehen in die Geschichte. Und es ist auch irgendwo eine brutale Wahrheit. In den 30er Jahren hat Hitler 1933 die Macht bekommen. Etwas vom Ersten, was er gemacht hat mit dem Goebbels. Im 33 ist gesagt, Radiogeräte produzieren. Das war mal das neue Ding, oder? Das war die neue Revolution kommunikationstechnologisch. Man konnte mit dem so viele Leute erreichen wie nie. Er hat Radiogeräte produzieren lassen, wie verrückt. Die Zahl hat sich verdreifacht. Auf der ganzen Welt hat 1939, also etwa sieben Jahre, sechs Jahre später, 1939, kurz vor dem Ausbruch, vor dem Zweiten Weltkrieg, ist die Dichte an Radiogeräten niemals auf der Welt so hoch gewesen wie in Deutschland. Und das war kein Zufall gewesen. Und der Hitler hat gesagt, wann man dort drauf gehört. Er hat Volksempfänger geheissen. Der Hitler und seine Partei haben gesagt, wann man auf dem Radio gehört. Und das war Propaganda gewesen.
Das ist klar, also das
und
ist wichtig,
oder? Lass mich erst fertig machen. Aus dem aus ist nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland die Idee entstanden, das darf nie mehr passieren, dass eine einzelne Gruppe so viel Macht hat. Und dann, was kann man machen als Gegengewicht, ist zu sagen, gut, wir machen ein Medium, wenn wir sagen Radio und Fernsehen, etwas, das allen gehört. Und das heisst, man macht einen Verein, wo alle Mitglied werden können. Und das war in Deutschland gewesen, die Idee zu sagen, es muss allen gehören. Und ich finde, viele in der Schweiz ist auch aus dem heraus inspiriert, dass man sagt, wir müssen irgendwo eine Möglichkeit finden, wo alle ein Mitspracherecht haben, weil es eben am Schluss sehr viele Leute erreicht.
Es wird immer schwieriger überhaupt zu definieren, wo sich die Leute noch informieren. Sei das bei einem Fernsehen, bei einem linearen Fernsehen, oder sie es zeitversetzt anschauen. Hören sie Radio, hören sie zeitversetzt Radio, oder haben sie ihren eigenen Kanal, ihren Musikkanal, den sie den ganzen Tag brauchen. Also es ist immer wie schwieriger. Und wie dürft ihr euch dort positionieren, um immer noch genau die Definition vom Zweiten Weltkrieg jetzt beispielsweise, also ist ein Massenmedium, wir erreichen so und so viele Leute, das wird ja für euch immer wieder schwieriger.
Also ist noch wichtig, oder? Der Vergleich mit dem Zweiten Weltkrieg ist nicht so, dass wir in der Schweiz 1:1 auf den beziehen, aber er erklärt, warum öffentliche Medien eine andere Form gesucht haben, dass das einzelne Leute können sagen können, was da läuft. Einfach noch, das ist mir noch wichtig. Dann, wenn es um die Reichweite geht und all die Sachen, auch da finde ich wieder, ladet mal eben eine Nathalie Wapleri, Susanne Willi und Jean-Michel China, die sich mit dem befassen. Was ich kann sagen aus meiner Warte, oder wieder mit dem Thema Mehrwert. Ich befasse mich mit dem Mehrwert, wo Medien haben, journalistische Medien haben für die Gesellschaft. Und wir wissen, in der heutigen Zeit ist wichtig, dass ja, wir haben sogenannte, man sagt auch Echokammern, wir haben viel mehr Leute, wo jeder schaut irgendetwas einzeln. Bis zum, ich kann irgendetwas aus Australien hören, ich kann aber auch mich politisch komplett nur noch da hören, was mich interessiert, wo ich weniger mitbekomme, was andere Leute denken und sagen. Und man weiss heute aus Studien, und das ist mein Fachbereich, aus Studien, dass in Ländern, wo wir auch Medien haben, es braucht einen guten Mix. In Ländern, wo wir auch Medien haben, die eine höhere Reichweite haben, das sind die öffentlichen Medienhäuser, ist man besser geschützt gegen Polarisierung und ist man besser geschützt gegen Desinformation. Das heisst, es ist gut und richtig, dass wir eine reiche Medienlandschaft haben, wo man kleine Nischensachen hat, aber es ist auch wichtig, ein Medienhaus zu haben, wo möglichst viele Leute erreicht. Und da haben wir zum Beispiel in der Schweiz pro Woche 83% der Schweizer Bevölkerung nutzt in irgendeiner Form ein Produkt von der SRG jede Woche, 83%.
Wir kommen nachher gerne darauf zurück, wer, wie viel, was, wo bei den SRG-Gesellschaften. Kommen wir schnell ein bisschen zurück. Henriette Engbersen, das ist holländisch. Henriette jetzt nicht, aber Engbersen ist holländisch. Wie bist du in die Schweiz gekommen?
Genau, meine Eltern. Ich bin froh, kommen wir mal ein bisschen auf ein leichtes Thema. Das ist einfacher zu beantworten. Meine Eltern, die haben also mein Vater hat Maschineningenieur studiert. Und sie haben nach dem Studium Lust gehabt. Die Holländer sind sehr auswanderfreudig. Sie haben Lust gehabt, irgendwo ins Ausland zu gehen, wohnen, zu arbeiten auch. Und das war 1979 etwa. 1978 haben sie sich die Gedanken gemacht. Und dann bin ich 1980 auf die Welt gekommen, die Gedanken sind weitergegangen. Und dann hat mein Vater als Maschineningenieur in den 80er Jahren irgendwann 3 Angebote gehabt. Eine Möglichkeit war, nach Argentinien zu gehen. Argentinien war damals noch eine Diktatur, muss man sagen. Eine Möglichkeit war Russland, damals noch kommunistisch. Und die dritte Variante war die Schweiz. Viel näher natürlich an Holland plus eine Demokratie. Und dann haben meine Eltern gesagt, sie würden ihr Kind gerne in einer Demokratie großziehen.
Und das gehört mir im Dialekt an. Ihr seid irgendwie in der Ostschweiz gelandet, vermutlich.
Ja, genau, aber nicht direkt. Das darf ich auch sagen, wenn ich schon mal da bin, in dieser Region. Wir sind zuerst auf Mümliswil gezogen. Mein Vater hat bei der Vonroll angefangen und wir sind auf Mümliswil gezogen. Genau, und ich habe wunderbare Erinnerungen an die ersten 5 Jahre dort. Mein Vater ist sofort dem Skiclub beigetreten. Ich habe dort auch irgendwo auf einem Hügel gelernt Skifahren. Dort hat es im Winter noch Schnee gehabt, ich weiß nicht, wie es heute ist. Genau, meine Mutter hat mit Bauernmalerei angefangen dort. Also sehr gute Erinnerungen. Und dann sind wir am Bodensee gezogen, als ich etwa 5 oder 6 war. Mit 6 sind wir am Bodensee gezogen und dann habe ich leider meinen Dialekt abgeleitet. Mich hat man in der Schule nicht verstanden, im Kindergarten. Und dann habe ich mir so angefangen, angefangen, Thurgau-Dialekt zu reden. Und der ist leider geblieben bis heute. Genau.
Was, wieso leider?
Ja, ich sage immer, wir sind, wir sind noch eine von diesen Minderheiten in der Schweiz, und man darf darüber Witz machen. Oder? Man darf ja eigentlich keinen Witz mehr machen über Minderheiten, aber wenn ich regelmäßig, wenn ich in Zürich ein Bier bestelle, dann lacht man mich aus und man findet, ich kann es eher nicht sagen, Bier. Also nicht, dass ich so rede, aber die Witz, die muss ich mir immer wieder anlassen und sage immer, über uns darf man noch Witz machen.
Wieso verstehe ich eigentlich einen Holländer nicht? Das ist ja nahe am Schweizerdeutschen, sagt man immer. Der Holländer müsste eigentlich den Deutschschweizer verstehen und umgekehrt. Das ist aber nicht der Fall. Also wenn ich in einem Gondel bin, in einem Bändchen bin, dann schaue ich immer runter auf die Füße. Und dort, wo grosse Füße sind, dort weiss ich, das sind Niederländer, die kommen aus Holland. Die haben irgendwie ab Schuhgröße, weiß nicht was, 47 oder so. Warum auch immer. Und dann tatsächlich würde ich miteinander davon reden. Und ich verstehe kein Wort. Warum ist das so?
Ich glaube, die Gondelfahrt ist einfach zu kurz. Weil wenn ich von all meinen Schulgespönchen von früher noch weiss, ist, wenn die genug lang mit mir Zeit verbracht haben, dann haben die immer gesagt, nach dem Willen, wir verstehen, um was, von was dass ihr redet. Nicht jedes Wort, aber ich verstand, von was dass ihr redet. Das habe ich auch immer gewusst. Ich kann jetzt nicht mit meiner Mami über meine Freundin lästern, wenn sie noch in der Wohnung ist.
Was redest du heute primär? Was ist deine Hauptsprache?
Ui, also schon Schweizerdeutsch, genau, vom Arbeiten her. Aber ich arbeite in Bern, die Mitarbeiterin ist von Genf. Mit ihr rede ich Hochdeutsch oder vor allem auch Französisch. Ja, genau, mit meinem Partner, der ursprünglich von Griechenland ist, rede ich auch Englisch. Von dem her ist es Schweizerdeutsch, Deutsch, ein bisschen Französisch und Englisch.
Also du bist sehr, sehr international. Und international bist du auch gewesen, als Korrespondentin in Großbritannien. Und das ist, glaube ich, 5 Jahre lang bist du, glaube ich,
ja, genau.
In England.
Ja.
Also sagt man jetzt, was muss ich eigentlich richtig sagen? Sage ich England oder sage ich Großbritannien? Oder was sage ich
unbedingt,
eigentlich richtig?
Unbedingt Großbritannien.
Schon?
Ja, sonst wird, ja, weil nein, der Rest von Großbritannien hat keine Freude, wenn du England sagst. Weil England ist auch beim Fußball eine eigene Nation. Und dann gibt es Wales, dann gibt es vor allem auch die Schotten, die einen eigenen Stolz haben. Es gibt Nordirland. Und darum ist es eindeutig Großbritannien.
Du hast sehr viel erlebt dort in dieser Zeit. Zum Beispiel der Brexit hast du miterlebt. Du hast verschiedene Politiker miterlebt. Was ist der Grund war, wieso dass du nachher gesagt hast, nach 5 Jahren London, das war's jetzt?
Genau, ich kann, eigentlich ist es üblich, dass man die Korrespondentenstelle auch wechselt. Also nicht eigentlich, da ist es so, nach 4 bis 6 Jahren schaut man wieder, wie geht es weiter. Mein Partner stürzt mal mit mir mitgekommen und dann haben wir auch entschieden, ja, auch er hat einen Beruf und alles gehabt, hat hier in der Schweiz aufgegeben und dann hat man hat er gefunden, ah, nach 4 Jahren vielleicht zurück und dann, ich wäre eher für 6 und dann war 5 die goldene Mitte. Zudem, ja, ich habe auch Familie da. Mein Bruder hat gerade 2 Kinder bekommen in dieser Zeit, als ich in Großbritannien war. Ich habe selber kein Kind, aber ich bin auch gerne Tante und dann habe ich gemerkt, das ist auch schön. Es sind auch Gründe, um gerne auch wieder zurückzukommen.
Aber London ist doch eine ganz tolle Stadt.
Ja.
Und wenn man dort mal heimisch ist worden, kann man denn überhaupt wieder zurück? Und sprich nach Bern zum Beispiel.
Also wenn ich nicht gewusst habe, also ich gebe dir recht, wenn ich nicht gewusst habe, ist auch wenn man zurückkommt in die Schweiz, hat man ein bisschen einen Kulturschock. Man sagt ja manchmal, einen Kulturschock, wenn man ins Ausland geht. Und ja, man kann auch ein bisschen einen haben, wenn man zurückkommt.
Es gibt ja positive und negative Kulturschocks.
Ja, das stimmt. Ich glaube, es hat ein bisschen von beidem. Wie wenn man dann, es ist schon immer, wenn man, als ich in London gelebt habe, bin ich immer auch gerne 2 Mal pro Jahr zurückgekommen in die Schweiz. Oder? Die Natur wahnsinnig genossen und wirklich schön ist da. Und sie ist so nah, städtische und das Ländliche ist so nah beieinander. Man schätzt, wie gut dass es dem Land geht, gerade im Vergleich auch, wenn man in England umeinander reist. Und wenn man wieder da hinzieht, und ich bin auf Zürich gezogen, dann merkt man aber auch, dass London, oder, wo eine internationale Stadt ist, die sich immer wieder neu erfindet, die so viel kreative Energie hat, die so viel nebeneinander lebt und geht, da habe ich dann natürlich ein bisschen vermisst. Man muss aber auch sagen, es ist jetzt nicht so, dass London am anderen Ende der Welt ist. Man kann prima mit dem Zug oder mit dem Flugzeug auch mal zurück. Ich bin viel dort, sicher 3 bis 4 Mal. Pro Jahr. Ich habe immer noch gute Freundinnen und Freunde dort und die besuche ich regelmäßig und dann suche ich die Energie von dieser Stadt auch immer auf.
Ist London eine Stadt, die anders ist als New York oder Singapur oder irgendwo. Einfach grosse Flecken von dieser Erde. Hat London einfach einen eigenen Charakter?
Du, ich habe nicht in New York gelebt. Wie heisst es in dem Song? Ich war noch niemals in New York. Nein, niemals nicht, aber ich habe dort nicht gelebt. Ich habe auch nicht in Singapur gelebt. Ich glaube, war mir sicher, und da haben auch andere Leute, die ich dort gewohnt habe, sicher gesagt, ist London ist natürlich eine internationale Stadt, aber gleich auch sehr eine europäische. Und also man sagt auch, es hat dort viele internationale Firmen, die sich niederlassen haben dort. für den europäischen Markt, zum Beispiel auch viel, wenn man halt müssen Leute Telefon gehabt, wie sagt man so, Firmen auch viele müssen telefonieren, wo man gefragt hat, warum sind denn ihr in London, wenn ihr nach Polen können telefonieren, nach Griechenland oder nach Italien, dann haben sie gesagt, du hast in keiner anderen Stadt von Europa all die Nationen in einer Stadt, also Leute, die du auch anstellen kannst, die vor Ort können arbeiten können. Das war vor der Pandemie sicher sehr wichtig. Und ich glaube, das ist das, was ich auch genossen habe. Also ich konnte dort polnisch einkaufen, es hat polnische Läden gehabt. Ich konnte von allen Ländern von Europa essen, in Restaurants. Und es war relativ einfach, die Restaurants zu finden. Und das Europäische und doch Internationale. Ich glaube, das macht London schon einmal.
Und du wohnst jetzt in Zürich, ja. Arbeitest aber in Bern.
Ja, genau.
Wenn du direkt auf Bern wärst, noch gewohnt, wäre der Kulturschock noch grösser gewesen.
Nein, da bin ich nicht sicher. Nein, ich bin übrigens ein grosser Bern-Fan, das darf ich sagen. Ich finde es eine wunderbare Stadt. Ich finde, sie hat also eine gewisse Entspanntheit. Die Leute schwätzen schneller mal mit einem. Ein bisschen schneller dunkelt es mir wie in Zürich. Ich weiss jetzt nicht, wie viele Leute aus Zürich zulassen und dann vielleicht ein böses E-Mail schreiben. Aber ich habe Bern wahnsinnig gern. Der Grund für Zürich war sehr ein pragmatischer. Ich bin ein Familienmensch. Meine Eltern wohnen in Romanshorn am Bodensee. Mein Götti-Bub, meine guten Freunde wohnen in der Ostschweiz. Und dann ist es wie gäbig, wenn du in Zürich bist, dann kannst du auf Bern arbeiten und am Wochenende zu der Familie und zu den Freunden kannst du dann noch in die Ostschweiz.
Du pendelst jeden Tag?
Ich pendle dreimal pro Woche. Zwei Tage in der Woche, am Montag und am Freitag habe ich mein Homeoffice.
Das klingt noch gut, das ist das, was alle gerne hätten. Was jetzt aber immer mehr unter Beschuss kommt wieder. Gerade der Montag und der Freitag ist ja typisch, oder? Dann tut man das Wochenende ganz schön verlängern. Wie stehst du generell dazu? Also, die Wirkung von den Asiaten wird immer wie spürbarer. Und die arbeiten vielleicht nicht 5 Tage in der Woche, die arbeiten manchmal 7 Tage in der Woche. Sie haben viel längere Präsenzzeiten und Homeoffice ist nur irgendein frommer Wunsch. Und wir fahren oben runter mit den Präsenzzeiten, mit den Stunden, die wir fahren. Und grosse Firmen, Versicherungen, Banken und so weiter, dort verlangen die Leute schon fast, dass sie einen Homeoffice-Tag oder mehrere Homeoffice-Tage bekommen. Das hat es ja vor Corona einfach schlichtweg nicht gegeben. Wie siehst du dort die Effizienz überhaupt noch?
Da sind wir jetzt ganz weit weg von meinem Thema. Da muss ich jetzt wirklich ganz frisch überlegen, wenn ich das sehe. Das ist für mich jetzt, da bin ich wirklich Journalistin und sage, da müsste ich jetzt erst mal ein bisschen einlesen, bevor ich dir da eine seriöse Antwort.
Aber du machst es ja selber, du musst ja nicht einlesen. Du weißt es ja genau. Was machst du am Montag? Wie sieht das aus?
Also,
am Morgen gehen einkaufen?
Nein, Seb ist relativ einfach, da kann ich sagen. Ich habe schon als Korrespondentin habe ich eine höhere Disziplin an den Tag legen. Weil als Korrespondentin und bevor ich in Großbritannien Korrespondentin war, bin ich in der Ostschweiz. Das heisst, mein Chef war nie im Büro. Ich bin mich immer gewohnt, am Morgen stand ich auf, weil ich weiss, ich muss wissen, was läuft. Ich muss selber meine Motivation finden, um am Morgen um 8 Uhr, und das ist häufig 7:30 eher, dass ich parat bin und alles lese. Also von dem her habe ich eigentlich mein halbes Arbeitsleben so geschafft, dass ich gewusst habe, ich muss einfach meine Sachen machen.
Das ist ja, aber ist schon ein Unterschied. Oder? Wenn dich der Premier am Nachmittag um 3 Uhr etwas sagt, dann musst du nachher 2-3 Stunden später auf Sendung und musst parat sein. Das ist völlig klar, musst dich vorbereiten. Dort hast du eigentlich gewisse Zeitpunkte, die du einhalten musst. Jetzt, wenn du bei der SRG bist, bei diesem grossen Verein, mit diesem riesengroßen Verein, dann sieht die Geschichte schon ein bisschen anders aus. Also, ich bin persönlich sehr skeptisch mit dieser ganzen Homeoffice-Geschichte.
Ja, also eben ich kann das nicht teilen mit dir. Ich müsste wirklich mehr lesen. Bin ich Journalistin, muss ich jetzt da nicht auf den Test rauslassen. Aber für mich selber ist klar, es ist auch früher noch nicht. Es ist nicht darum gegangen, dass ich am Morgen machte, angefangen habe, nur wenn der Premierminister am Nachmittag um 3 Uhr geredet hat. Man hat einfach auch, oder? Es sind immer ganz viele andere Themen, die rum waren. Es ist vor allem bei mir auch im Persönlichen ist es eine Leidenschaft. Ich bin leidenschaftlich gerne Journalistin, Korrespondentin gewesen. Und das, was ich jetzt mache, übrigens, ich arbeite im Unternehmen. Wir sind am Schluss im Verein, aber ich arbeite im Teil von dem, was ein Unternehmen ist. Arbeite ich mit Leidenschaft. Ich setze mich mit Leidenschaft ein für das Thema Journalismus. Warum ist das wichtig für die Gesellschaft? Und darum bin ich am Morgen ab 7:30 verwünsche ich mich.
Machen wir ein kleines Quiz miteinander?
Und ja, da kommt darauf an, zu welchem Thema. Also Pubquiz liebt mir ja. Pubquiz ist eine grosse britische Tradition. Ich bin fast jede Woche in London ins Pubquiz gegangen. Dann sind wir aber meistens eine Gruppe gewesen.
Aber nein, jetzt werde ich ein bisschen politisch. Antworten. Und zwar rückwärts gehen bei den Premierministern. Also fangen wir an beim aktuellen Premierminister, wenn er heisst. Und nachher gehen wir einfach zurück und schauen, wie weit du zurückkommst. Wo das Schluss ist. Fangen wir beim jetzigen an.
Ja, das ist spannend. Du weißt, ich war früher noch schlecht gewesen mit Lückentext ausfüllen und so Namen präsent haben. Das war nicht meine grösste Fähigkeit gewesen, bei Medien, die gerne die grossen Zusammenhänge gemacht haben. Wir probieren es einmal.
Also, fangen wir beim jetzigen an, oder?
Ja, der Keir Starmer,
genau, Labour-Partei. Genau, ist noch nicht lang, oder? 2024 hat er gewonnen. Und ja, macht vielleicht gar keine so schlechte Fallen. Also, alle haben ZM Audio gerufen und im Moment ist er ja eigentlich recht gut unterwegs.
Ja, also ich glaube, er hat sehr schwierig, er hat eine schwierige Situation angetroffen, auch aufgrund des Brexit, muss man sagen, nicht nur. Das Land hat seit Jahren strukturelle Schwierigkeiten. Er ist sehr genau, er ist einer, der Stück für Stück vorangeht. Man sagt manchmal, es fehlt ihm so ein bisschen die grosse Vision, auch kommunikativ, um so die grosse Vision zu erzählen. Aber ja, es wäre der Keir Starmer, Labour-Partei im Moment.
Genau, genau. Und der vorher, der hat es ja nicht so lange ausgehalten. Der war nur kurz eigentlich dran gewesen.
Der Rishi Sunak, wobei, gell?
Genau. Der heisst Rishi und das kommt nicht von Rishi, oder? Der ist, glaube ich, ein sehr reicher Unternehmer gewesen, oder? Bevor er Premierminister geworden ist.
Aus der Bankenwelt kommt er. Ich würde jetzt dem nicht Unternehmer sagen.
Okay, also, aber ein grosses Bankkonto hat er auf jeden Fall.
Ja, du, also die Zahlen habe ich jetzt gerade nicht präsent für dich, aber ja, was man weiss, ist sicher seine Frau, da weiss sie dafür, seine Frau ist sicher noch wohlhabender wie er. Er ist sicher, er ist lange in der Finanzwelt gewesen, genau, und ist in der Finanzwelt gross geworden, hat dort auch ein grosses Know-how sich erarbeitet. Jetzt, wenn du sagst, er hat es nicht so lange ausgehalten, ist natürlich auch, wie lange, vor allem in der britischen Politik, ist es, wie lange dreht dich deine Partei, oder kommt irgendwann klopfen und sagt, jetzt hast du Unterstützung nicht mehr, ist sehr ein typisches wie soll ich sagen, ein politischer Vorgang in Großbritannien, der typisch ist, wenn irgendeine Partei sagt, du hast unsere Unterstützung nicht mehr, dann ist klar, dann muss man gehen. Und dann hat er seine Abschiedsrede, da bin ich schon nicht mehr in Großbritannien, war schon lange nicht mehr im Nassen, also komplett im Regen gehalten.
Also bist du noch dort gewesen, wo er angetreten ist, glaube ich, oder? 22?
Nein.
Du bist schon nicht mehr dort gewesen. Nein. Du bist 17 bis 22, bist ja, du Korrespondentin gewesen? Genau. Okay, also der hat noch, du bist gegangen und er ist gekommen.
Er ist kurz darauf gekommen, genau im Sommer.
Er ist im Oktober 22 ist er gekommen.
Ja, er ist nach der Liz Truss gekommen, genau. Zwischen dir ist noch Liz Truss.
Hey, du bist gut, du bist super, sehr ja, gut. Also Rishi Sunak hat es genau 2 Jahre ausgehalten.
Ja.
Genau, nicht einmal ganz, 22 bis 24.
Also ist nicht länger gedreht worden, genau.
Ja, genau.
Genau. Und Liz Truss ist noch kürzer, also die hat man dann wirklich
ja,
gar nicht mehr.
Die ist, glaube ich, der Rekord gewesen, der kürzeste Rekord.
Ich weiß nicht, ob sie die ganze Geschichte war, aber es ist ziemlich sicher, oder? Ist sie die ganze Geschichte kürzester Rekord gewesen? Das sind die Zahlen, die ich als Korrespondentin präsent hatte. Und die habe ich jetzt nicht mehr ganz. Aber es ist sicher.
Sie ist September 22 bis Oktober 22.
Ja. Also, was man kann sagen kann, ist wirklich, dass für eine Partei und für die britische Politik ist das natürlich also sehr schädlich am Schluss, wenn es so läuft.
Also, das ist irgendwie anderthalb Monate, hat sie es hergegeben, genau. Oder? Ja, also kurz, genau. So, also bis jetzt ist tipptopp, also du hast 100 Punkte. beim Zurückgehen, jetzt wird es spannend, jetzt ist einer, der deine Zeit begleitet hat, auf jeden Fall. Oder?
Ja, ja, genau, der Boris Johnson. Übrigens vorher war Theresa May, gewesen, auch die habe ich begleitet. Da bringen wir also auch noch her.
Also ich kann es heute schon machen bei der Theresa May.
Genau.
Also Boris, gehen wir schnell zum Boris Johnson.
Ja.
Der Boris Johnson ist ja vorher, glaube ich, Major von London, oder?
Er ist eine Zeit lang genau ja Bürgermeister gewesen, von London. Zum den deutschen Begriff bleiben.
Wir kommen noch auf die englischen Begriffe zurück, vor allem bei deinem Beruf. Der Boris Johnson war damals schon ein Klon gewesen, also ein Klon. Nicht im negativen Sinn, also einer, der völlig unorthodox funktioniert hat, schon als Bürgermeister in London. Mhm. Und ist nachher im Juli 2019 ist er Premierminister geworden. Mhm. Was hast du dort gedacht, als Boris Johnson Premierminister geworden ist?
Also, es ist ja nicht so, dass an dem Tag, wo es passiert, ich dann plötzlich anfange, etwas zu denken, sondern das sind Sachen, wo man Monate im Voraus sich einliest, Monate im Voraus. Das ist übrigens auch, warum dass man schon um 7:30 aufsteht, auch wenn der Premierminister nichts zu sagen hat, ist, man muss vorausschauen als Korrespondentin. Und man hat immer gewusst, es ist schwierig mit der Theresa May, es ist immer schwieriger geworden. Die Brexit-Verhandlungen haben ja das Land in eine Verfassungskrise hineingerührt. Und man hat schon Monate vorher immer wieder gesagt, wenn die Partei, oder in Großbritannien haben wir wie 2 grosse Parteien, schon ganz anders wie in der Schweiz. Man hat eben die Labour, die jetzt der Keir Starmer ist, und man hat Tories. Und Tories, auch die Konservativen genannt, dort war eben Theresa May gewesen. Und sie waren wahnsinnig schwierig gewesen, die waren an der Macht gewesen, die mussten den Brexit-Deal irgendwie aneinander oder herbringen, mein gewiss, Theresa May verliert immer mehr an Rückhalt. Und in dem Moment, wo sie Rückhalt verliert, muss ich anfangen zu überlegen, und nicht ich allein natürlich, und kann mich informieren, wer ist sonst noch rum. Und dann hat man in dieser Tory-Partei immer wieder gesagt, und auch Experten haben gesagt, es hat ja sehr viele Politexperten in London, es macht sie so spannend als Journalistin, haben gesagt, wenn die Partei sehr, sehr verzweifelt ist, wird sie sich an Boris Johnson zuwenden. Wo einerseits, eben du sagst, es hat eine Seite, die so ein bisschen clownesk ist. Er ist aber auch wahnsinnig clever. Und er kommt einfach unglaublich gut ab in einer sehr breiten Bevölkerungsgeschichte. Und darum hat man schon Monate im Voraus hat man gesehen, einer der potenziellen Nachfolger ist der Boris Johnson. Das heisst, am Tag X, wo er dann gewählt wird, tut man es einordnen, wenn man aber Monate im Voraus vorbereitet
hat. Aber auch er hat nur eine Periode überlebt, nämlich 19 bis 22. Und hat auch dann müssen.
Ja, eben, ich glaube, es ist, es sagen sehr viele Journalisten, sagen, oder? Ich habe jahrelang Politbeobachter in Großbritannien und habe über 10 oder 20 Jahre 4 Premierminister gehabt, oder 2 oder 3. Und jetzt innerhalb von so kurzer Zeit die gleiche Menge. Was heisst, das zeigt am Schluss einfach, das Land ist wahnsinnig Turbulenzen gewesen. Eben, eine Verfassungskrise ist sehr ein abstraktes Wort. Und einfacher gesagt auf Schweizerdeutsch, der Brexit hat das Land politisch einmal unter Obsi gerührt.
Bist du schon mal
System unter Obsi
in der Downing Street Number 10 drin gewesen?
Ja.
Effektiv?
Ja.
Also, du hast dort durch die berühmte Türe durch dürfen. Oder gut, ist es ein Hintereingang, den man
reingeht? Ja, es ist der Hintereingang. Man geht nicht vorne rein. Ich habe vor der Tür sicher auch schon Fotos gemacht. Das ist relativ einfach. Man kommt einfach in Downing Street, eben dort, wo der Premierminister ja wohnt, als im Buckingham Palace zum König. Also im Buckingham Palace kannst du Führungen machen, aber beim König irgendwo in seine Gemächer kommen, ist schwieriger. Und zwar ist das so, dass es am Express-Events gibt, in der Downing Street. Und dann, ja, dann geht man durch einen Seiteneingang. Wo man durchgeht, ist vielleicht die Leute, die es so ein bisschen vor sich hat, es hat vorne bei dieser Straße ein Gitter. Und bei dem Gitter kommen die einfachen Leute, Touristen, kommen dort nicht durch. Aber wenn man einen Journalistenpass hat, dann hat es auf der Seite eine kleine Tür, die aufgeht, die einem das Sicherheitspersonal aufmacht. Dann geht man durch eine Sicherheitsschleuse, so wie beim Flughafen, wo man sein Zeug hineinlegt und schaut, dass auch alles sicher ist. Und dann ist man nachher in dieser kleinen Straße und dem Gebäude und dann hat es auf der Seite so einen Eingang in den Keller runter. Und dort ist das Handy ab. Einmal, wenn du so eine Pressekonferenz eingeladen bist, dann gibst du das Handy ab und dann bist du dort drin und dann gibt es eine Pressekonferenz. Ich habe nie eine gehabt, die Boris Johnson selber gegeben hat, aber Mitarbeitende von ihm.
Ist das ein Reihenhaus, das Downing Street Number 10?
Wenn du so willst, ist es ein Reihenhaus. Es sind etwa 3 Häuser dort nebeneinander. So klassisch, wie das ist in London oder viel auch in England, oder? Du hast vorne raus hast den Eingang und hinten raus hast du noch so einen Gartenbereich.
Wohnen denn ganz normale Leute links und rechts oder sind das auch Büro?
Nein, du hast auf der einen Seite wohnt aber dann quasi der Schatzkanzler, wenn du so willst, der, wo Finanzminister oder Wirtschaftsminister in anderen Ländern
die wohnen, sind. Die wohnen noch Tür an Tür?
Ja.
Dann können sie einander in Pyjama noch treffen, schnell im Garten.
Ja, du, ob sie das machen, das würde ich jetzt bezweifeln. Vor allem würde ich es nicht im Garten machen. Nein, das nehme ich nicht an. Aber sie haben dort ihren Wohnsitz offiziell. Muss man aber auch sagen, dass gerade der Schatzkanzler und so, die haben natürlich noch ihren anderen Wohnsitz, den sie schon hatten. Und auch der Boris Johnson hat, die haben dann auch noch so einen Landsitz, wo sie her dürfen. Also die müssen auch nicht immer in dem Reihenhäuschen sein.
Also ich sehe, du bist immer noch mega Feuer und Flamme. Also ich spüre gerade, dass deine Augen leuchten und du kannst es erzählen. Ich merke, du vermisst das und darum gehen wir jetzt noch mal einen weiter zurück. Jetzt wollen wir schauen, ob es jetzt wird schwierig vielleicht, zeitlich oder so.
Also Theresa May ist von Boris Johnson.
Ja, also, die haben wir jetzt schon abgehandelt. Oder? Die hat ganze 2 Jahre auch gehabt. Nein, stimmt, das ist nicht wahr. 2016 ist sie gewählt worden und 2019 ist sie gegangen. Nachher. Vorne dran war wer?
Hast du den David Cameron
gesehen? Ja. Genau. Ja, also
er ist hallo. Schon, er hallo. Hat ja das mitverantwortet, dass es die Brexit-Abstimmung gegeben hat. Genau.
Genau. Er hat gedacht, es gibt es nicht und hat es trotzdem einige auch nachher. Oder? Er hat gemeint, er könnte es verhindern. Mehr oder weniger.
Er hat gemeint, sie wird nicht angenommen.
Ja.
Er hat gefunden, komm, lass uns darüber abstimmen und ist davon ausgegangen, dass es nicht angenommen
und wird. Und sie hat gesagt, es kam anders, als ich dachte.
Ja.
Ist es bei dir auch so gewesen?
Wie meinst
du? Ja, hast du erwartet, dass das durchkommt bei der Bevölkerung?
Nein, das hat niemand erwartet. Übrigens auch die Wettbüro haben das nicht erwartet, haben wahnsinnig viel Verlust gemacht. Man wettet ja sehr viel in Großbritannien. Nein, da weiss man, da hat man so nicht gesehen. Es war auch spannend, weil es ist das erste Mal seit der ganzen Generation, dass, wenn man so will, eine direkte Abstimmung gegeben hat. Und darum ist es auch wahnsinnig schwierig, das im Voraus zu kalkulieren.
Vorher war einer mit einem
Gordon Brown.
Cool. Hey, Ich muss jetzt wirklich sagen, das ist jetzt also schwierig. Das ist schwierig und es ist sehr unfair von mir, was ich aktuell mache.
Total, auf das hast du mich nicht vorbereitet. Nein. Das heisst, ich darf sagen, über welche Themen das wir reden und dass wir hier da eine Abfrage machen. Das ist nicht einmal passiert, als ich mich beworben habe für diese Stelle.
Nein, ich wollte schauen, ob wir die wieder nach England zurückschicken.
Aha.
Ja, und ich glaube, das passiert jetzt dann. Also, ich werde mich darauf stark machen, dass du wieder England-Korrespondentin wirst.
Ja,
also,
look, ich glaube, die Fähigkeiten sind nicht in dem, dass man all die Premierminister und Ministerinnen an der Reihe aufsagen kann, sondern einfach erklären, wie Zusammenhänge sind.
Das machst du ja jetzt super, oder? Genau. Und dein Herz kumpelt für England. Wunderbar. Also wir können jetzt noch weit zurückgehen bis zum Churchill. Der Churchill war dreimal dran, gewesen, oder, als ich das angeschaut habe. Da haben sie mal eigentlich auf die Seite gestellt. Aber ist er nachher noch einmal gekommen, der Churchill?
Der Churchill war ja vor allem im Zweiten Weltkrieg wahnsinnig wichtig. Auf den beziehen sie sich in Großbritannien auch immer noch. Das ist zum Beispiel auch, also wenn ich wirklich auch eine Faszination gefunden habe, ist in der Pandemie für geholt worden, wo die Briten wahnsinnig, wo es darum ging, wir stehen jetzt zusammen gegen das Virus, gegen die Pandemie. Und dann vor allem die Tabloids, so die Boulevardzeitungen, Boulevardeske Zeitungen, die nehmen dann den Churchill wieder führen und sagen, wie dort mal, wir stehen zusammen. Gegen den Find und da wäre es damals Virus gewesen.
Und er ist, glaube ich, einfach geworden, weil man ihm eigentlich nichts zutraut. Er hat gesagt, das ist der Geschichte, wo, dann nehmen wir jetzt mal den. Und dann hat er sich ganz anders entwickelt, als man erwartet hätte eigentlich.
Du, also so würde ich jetzt da nicht umschreiben. Ich müsste jetzt auch da würde ich sagen, bevor ich da eine clevere Antwort gebe, lese ich noch mal zwei, drei Artikel. Was man kann sagen ist, er hat dort mal im Krieg, ist es sicher kein Zufall gewesen und nachvollziehbar gewesen, dass er Premierminister war. Er hatte ja Vergangenheit gehabt, im Militär. Also er hat einen höheren Rang im Militär, er hat in einigen Kriegen gefochten. Er war übrigens damals auch schon Reporter, auch in Südafrika, und konnte sehr gut schreiben und erzählen. Aber er hat vor allem auch eine Ahnung von Krieg. Und das war mit ein Grund. Er hat übrigens, also selbst weiss ich schon auch noch, er hat während dem Krieg hat er seiner damaligen Freundin glaub, schon zurückgeschrieben und Brief geschrieben. Und sobald, es klingt ein bisschen makaber, aber sobald es klopft, hat er geschrieben, jetzt geht es endlich los, mir ist pudelwohl. So in dem Stil. Also er hat wirklich etwas gehabt, von klein auf, ist er, oder nicht gerade von klein auf, aber als junger Mann schon in den Kriegsfronten gewesen. Und da nehme ich an, hat schon auch, darf man sagen, hat mitgespielt oder dazu geführt, dass man ihm vertraut hat im Zweiten Weltkrieg.
Und Ende des Zweiten Weltkriegs musste er gehen, weil vermutlich hat man einfach genug von Krieg und Churchill hat den Krieg repräsentiert auf eine Art und hat nachher einen anderen Premierminister gehabt.
Ja, genau.
Und dann ist er aber noch einmal gekommen, hat er noch mal eine Amtsperiode gemacht später.
Ja, da, eben dort müsste ich auch, würde ich jetzt noch mal genauer nachlesen, bevor ich da dort Details dazu sagen, was man weiss ist, in Großbritannien ist vor allem auch nach einer langen Zeit unter der gleichen Regierung, wünscht man sich irgendwo auch wieder Neues. Also zum Beispiel sind Tories, um wieder bei diesen Parteien zu bleiben, der Keir Starmer ist eben von dieser Labour-Partei und er ist das erste Mal seit langer Zeit ist jetzt wieder ein Labour gekommen. Und man hat vor allem so lange Tories gehabt, dass irgendwann ist es schwierig zu sagen, ja, das ist noch wegen der Vorgänger und unsere Partei macht es jetzt anders. Das heisst, je länger eine Partei dran ist, desto mehr muss sie Verantwortung übernehmen, was da passiert ist, und dann hat man gerne wieder einen Wechsel.
Jetzt habe ich ganz eine andere Frage von dir. Wenn ich dir sage, du bist 7130. Was sagt dir das?
Das sagt mir jetzt gerade
sagt gar nichts. Nicht. Also die SRG beschäftigt aktuell 7130 Mitarbeiter.
Aha, wir sind jetzt wieder zurück bei der SRG.
Ja.
Gut, genau. Du hast zurückgeflogen genau. Von dem London.
Das sind 7130 Mitarbeitende und davon sind 5700 Vollzeitstellen. Das ist eine Firma mit x-tausend Leuten, das ist eine grosse Firma. Spürst du das auch, dass die SRG eine grosse Firma ist?
Schau, ich denke, der Unterschied vor allem auch zu vielen anderen Firmen, oder warum, wenn man nicht vergessen darf, wenn ich im Ausland häufig erkläre, eben nochmal, ich bin nicht die ganze SRG erklärt, da lassen die andere Leute, ich beschäftige mich mit dem Mehrwert. Wenn ich sage, auch wieder, wenn man auf die Zahlen schaut, im Zusammenhang mit dem Mehrwert ist, dass wir in jeder Sprachregion haben wir ein Programm. Und ich habe gesehen, wie die ARD schafft oder ZDF, oder, wo man eine Sprache abdeckt. Oder auch eine BBC, die deckt zu 95% oder so deckt die eine Sprache ab. Wir haben in der Schweiz 4 Sprachen. Wir werden darum beneidet im Ausland, dass wir denen so Sorge tragen. Und das heisst auch, du hast in jeder, oder also zum Beispiel ein Beispiel zu gehen, in London hast du als ARD, wenn du so willst, hast einen Korrespondenten, dann kannst du vielleicht noch einen zweiten leisten, also wenn der eine weg ist, dann hast du einen zweiten. Wir haben zwei, weil Tromondin einmal jemand hatte, oder? RTS hat auch einen Korrespondent gehabt. Das heisst, wir haben auch in Washington, in diesen grossen Positionen, haben wir einfach noch einmal jemanden, weil wir eine andere Sprache zusätzlich noch haben. Das braucht eine ARD nicht, das braucht auch eine BBC, wenn man so will, nicht. Und das ist das, was uns ausmacht. Das ist aber auch das, wo am Schluss mehr Personal.
Also, ich habe jetzt nicht eine Rechtfertigung verlangt für die 5700 Vorstellen, sondern schlichtweg, spürst du das als 7130, dass das ein grosses Unternehmen ist? Spürst du das?
Ja, also, weißt,
im ich Alltag ja wieder... weißt, also, kann man dort überhaupt etwas bewegen? Oder sagst du dir am Morgen, es nützt eh nichts, es sind so viele Leute, die nachher hier reden, es bringt eh nichts?
Nein, überhaupt nicht. Also ich glaube, was spannend ist, ist wirklich, eben, ich kann vor allem aus meiner Position reden und wo es um den Mehrwert für die Gesellschaft geht. Und da merke ich einfach, ich spüre das nicht so, wenn du so willst, weil wir sind in vier Sprachregionen verteilt, oder? Das heisst, du hast in vier Sprachregionen Leute. Es ist nicht so, dass wir alle am Morgen in ein Hochhaus hineinlaufen und dann hocken wir alle im gleichen Hochhaus. All die Leute, die du jetzt aufgezählt hast, oder? So wie man in London irgendwo in einem Hochhaus in Canary Wharf ist, wo die Finanzwelt sitzt. Sondern es ist unglaublich verteilt auf so und so viele Regionalstudien und Stationen. Von dem her, nein, es ist so verteilt, dass ich das nicht in dem Sinn spüre. Was ich positiv finde und was ich wichtig finde, ist, ihr dürft gerade auch mit dem Bereich, mit dem Public Value, haben wir viel dürfen bewegen. Also gerade auch, ich weiß nicht, ob wir noch darauf kommen, eines der Themen, das bei mir ist, ist das Thema Desinformation, Fake News. Und dort haben wir Engagement, wo wir einen SBB-Erlebniszug, ein altes Klassenzimmer eröffnet haben. Wir werden im Herbst im Verkehrshaus eine Ausstellung machen. Das sind Projekte, die wir schnell vorantreiben können.
Wir haben gesagt, SRG und du betreibst dort Public Value. Public Value, das klingt für mich zuerst mal noch schwierig, weil eigentlich müsste ja die Firma mit SRF und so weiter für sich selber sprechen. Das heisst, der Public Value ist einfach gegeben. Jetzt gibt es aber eine Stelle, wo du hast, Public Value, und das klingt bei mir so ein bisschen nach Rechtfertigung. Angefangen hat das Ganze ja damals mit der No-Billag-Initiative, wo man gesagt hat, wir wollen gar kein öffentlich-rechtliches Radio und Fernsehen mehr. Wir streichen gänzlich alles. Das hat nach der Schweizer Bevölkerung nicht angenommen. Jetzt droht eine neue Initiative. Das ist die 200 Franken sind genug Initiative. Und wenn ich das jetzt so lese und anschaue, bist du eigentlich die Rechtfertigung, dass das ja nicht passiert, dass die Abstimmung durchkommt. Das heisst, du musst jetzt uns, der Bevölkerung, erklären, warum braucht es die SRG?
Nein, das ist sicher nicht meine Aufgabe. Da wäre jetzt ein bisschen... Nein, also ich glaube jetzt... Nein, das ist... Ich muss von einer anderen Seite her anfangen, das ist noch wichtig. Und zwar ist, ich glaube, ich bringe es mit meinem eigenen Beispiel, wir gehen nochmal zurück auf London. Und zwar ist es mir dort als Korrespondentin irgendwann passiert, dass mir jemand aus dem Publikum mit mir geredet hat und gesagt hat, so wie du den Brexit erzählst, das ist eine Sache. Aber schau, ich habe da einen gefunden auf YouTube. Und der erzählt, wie grossartig das der Brexit ist. Und das war ein Influencer, ich bin ihn nachschauen, bin ihn googeln. Der hat mit ganz schnellen Schnitt und mega lässig hat der den Brexit dargestellt und wie negativ, dass das alles gemalt wird, obwohl eben mein Auftrag ist Ausgewogenheit. Und mir ist es nicht darum gegangen, dass ich da zum ersten Mal gemerkt habe, dass die Influencer, die auch über den Brexit berichtet. Ich habe gemerkt, die Person aus dem Publikum aus der Schweiz hat den Unterschied nicht gekannt zwischen einem Influencer und einem Journalist oder einer Journalistin. Das heisst, und das ist, ich sage jetzt mal, oder? Ich sage, das iPhone ist 2007 erfunden worden, als ich fertig studiert habe, 2006, haben wir in dem Sinn, haben die Influencer, da hat es kaum gegeben oder nicht gegeben. Das YouTube ist gerade so ein bisschen frisch entstanden. Das heisst, wir haben eine ganz lange Zeit mit den öffentlichen Medienhäusern gehabt, wo wir aber auch eben durch den Verein, wenn du so willst, eben mit Radio und Fernsehen, hat man sehr viele Leute erreicht. Und die Zeitungen haben auch sehr viele Leute erreicht. Und dann kommt mit der Erfindung vom iPhone, kommen zum Beispiel auch Influencer. Das heisst, plötzlich kann jeder senden und empfangen und weiterverbreiten. Und das heisst aber auch, dass man sich... Und ich habe gemerkt, das ist ein Problem, wenn die Leute nicht wissen, was unterscheidet der Journalist vom Influencer. Warum soll er je noch wollen, am Schluss sagen, Journalismus ist wertvoll? Und um das geht es, zu erklären, dass ich nach Regeln und Pflichten handeln muss. Dass ich habe einen Auftrag zu sagen, und wenn wir hier Radio machen, auch, dass wir eine Meinungsvielfalt abbilden. Dass wir sagen, es müssen verschiedene Meinungen vorkommen, dass ich mir die Objektivität halten muss. Dass ich nicht einfach darf, falsche Sachen erzählen. Und wenn ich es dann mache, Fehler mache, ich sage, es passieren jeden Tag Fehler, dann gibt es eben eine Möglichkeit, an eine Ombudsstelle zu gehen. Es gibt wie beim Lehrer oder beim Arzt auch.
Aber wenn und ich jetzt, dir schnell
nein, darf ich mir fertig erzählen.
Deine Aufgabe, ich muss jetzt unbedingt schnell, du darfst nachher weiterfahren. Deine Aufgabe ist es ja, das SRG möglichst positiv darzustellen. Du bist ja nicht die, die eine Sendung schaut und sagt, die ist nicht ausgewogen gewesen. Und dann läutest du ins SRF ihnen an und sagst, das ist nicht ausgewogen gewesen. Das tut mit Public Value, das Schmälern, das funktioniert nein. nicht. Sondern du bist dazu da, das SRG als Dachmarke positiv zu positionieren, damit die Leute an deren SRG Freude haben?
Nein, das ist wirklich eine Verkürzung. Ich möchte noch mal sagen, es ist wichtig, wenn wir in der Gesellschaft plötzlich ganz viele Influencerinnen und Influencer haben und wir haben auf der anderen Seite auch Journalistinnen und Journalisten, dann ist es wichtig, und ich bin selber in Berufsschule, dann ist es wichtig, dass die Leute verstehen, was machen die Journalistinnen und Journalisten und was ist der Unterschied. Und da haben wir, wenn es so ist, jahrelang nicht gebraucht, weil es keine Influencerinnen und Influencer gibt, es hat keine soziale Plattformen gegeben. Seit es die gibt, ist es wichtig zu erklären, was macht Journalismus aus. Aber auch, und darum, das gehört auch zu meiner Aufgabe, klingt jetzt ein bisschen abstrakter, ist auch zu fragen, was sind denn die Erwartungen von den Leuten? Und darum ist zum Beispiel auch bei mir angesiedelt, und das ist in der Konzession festgehalten, dass wir im Austausch sind mit der Bevölkerung. Also wir gehen fragen, was erwartet ihr von uns? Wir haben gefragt, was erwartet ihr, was wir machen für Junge? Dort ist unter anderem herausgekommen, dass in Befragungen die Leute gesagt haben, wir sollen mehr machen zum Thema Desinformation. Wir sollen mehr, Teil von unserem Bildungsauftrag, auch mehr machen, damit die Leute verstehen, wie funktionieren Fake News. Und am Schluss, und das ist mir auch noch wichtig, was man nicht vergessen darf, ich war letzte Woche an einer Konferenz in Berlin und es gibt ganz viele internationale Organisationen, die immer mehr dazu entweder auch Studien machen und auch kommunizieren. Journalismus und damit öffentliche Medienhäuser sind wichtig für die Demokratie. Das ist mein Auftrag, zu erklären, warum...
Warum muss man das überhaupt erklären? Das sollte ja eigentlich selbstverständlich sein.
Ja, dann finde ich es jetzt... Nein, ich finde es nicht selbstverständlich. In dem Moment, wo man nicht mehr weiss, und wir haben ja, wenn man nicht mehr weiss, was der Unterschied ist zwischen Journalisten und Influencern und dass der Journalist eine Meinungsvielfalt abbildet. Und in dem Moment, wo man auch merkt, sehr viele Zeitungen, gerade regionale, das ist nicht mehr ein Business, das sich einfach finanziert. Also auch die Frage ist, wie tut man zum Beispiel über Kantonsparlament noch berichten? Wo findet das statt? Wie kann man das finanzieren? Und da gibt es ganz viele Fragen, die haben wir früher noch nicht müssen stellen. Die sind jetzt rum und wir können nicht erwarten, dass plötzlich alle automatisch die Antworten haben. Und irgendwo, wenn sich Sachen verändern in der Gesellschaft, dann müssen wir irgendwo auch wieder anfangen zu erklären, okay, für was sind wir da? Was macht den Unterschied? Und wie gesagt, es gibt ganz viele Studien, die sagen, es ist am Schluss, sind öffentliche Medienhäuser wichtig für die Demokratie. Um dort auch zu sagen, es gibt Studien, gerade letzte Woche ist ja wieder ein Artikel darüber gestanden, die sagen, in Ländern, wo die öffentlichen Medien eine grosse Reichweite haben, stabil aufgestellt sind, ist Demokratie stabiler, man ist besser geschützt gegen Desinformation, man ist besser geschützt gegen Polarisierung. Und das sind die grossen Zusammenhänge. Und in allen Ländern gibt es irgendwo, in irgendeiner Form sind die Fragen rum, hey, wieso brauchen wir Journalismus? Wir haben doch jetzt die Influencer. Und die Frage müssen wir beantworten.
Was machst du, wenn du merkst, dass eigentlich zum Beispiel das SRF Desinformation betreibt? Was machst du?
Das stimmt so nicht. Das ist ganz wichtig. Was passiert ist, Journalisten arbeiten jeden Tag, so wie ein Handwerker auch. So wie ein Arzt, so wie ein Lehrer oder eine Lehrerin. Und wenn wir arbeiten, dann passieren Fehler. Fehler. Und Fehler sind Falschnachrichten. Und dann ist es wichtig, dass Falschnachrichten korrigiert werden. Jetzt der grosse Unterschied, und das ist mir schon wichtig, dass man dort durcheinander machen kann. Was die grossen Herausforderungen sind für Demokratie, ist Desinformation oder Missinformation. Bewusst gestreute Falschnachrichten, wo Fake News eben sind, wo die Absicht haben, polarisieren, spalten in der Gesellschaft, die eine Absicht haben, Leute irgendwo, eben, dass wir in einer Polarisierung sind, dass Leute an Sachen glauben, die sie nicht glauben sollten und da man irgendwo eine Bevölkerung auseinandertreibt. Das ist Desinformation, das ist Missinformation. Nicht hinter jedem Fehler steckt eine Verschwörungstheorie. Also es geht darum, zu unterscheiden auch, zu zeigen, ja, du machst auch Fehler, oder, bei deinem Interview. Ich auch. Auch sonst, wenn wir arbeiten, machen wir Fehler. Aber dann sind wir da, um die zu korrigieren. Und das ist nicht das Gleiche wie bewusst gestreute Desinformation.
Du bist in England gewesen, in Großbritannien gewesen und bist nachher zurückgekommen und hast gesagt, das war's jetzt mit dem öffentlichen Fernsehen und Rundfunk, ich gehe jetzt in die Privatwirtschaft. die Verweildauer war relativ kurz, nicht einmal ein Jahr.
Ja, 9 Monate.
Du hast im Prinzip das angekündigt, gesagt, es ist jetzt an Zeit für mich persönlich, endlich mal etwas anderes zu machen. Mhm. Das ist in relativ blumigen Tönen dahergekommen. Mhm. Und nach 9 Monaten war Schluss gewesen. Und wieder zurück zu dieser Firma, die dir 2 Tage Homeoffice garantieren kann.
Also ich habe übrigens in dieser Privatfirma, also der Privatwirtschaft, die ganze Woche Homeoffice machen.
Okay, also ich nehme es wieder zurück.
Die Frage ist aber geklärt.
Du bist nur 9 Monate lang, hast du es ausgehalten, bevor du wieder in die Schoss von der SAG oder der SRF oder wer auch immer zurückgegangen bist?
Wieso ausgehalten?
Ja, 9 Monate, oder? Du hast sicher nicht aufgehört, um 9 Monate irgendwann immer zu sein. Um
aber es würde ja heissen, dass es dort viel, viel strenger war und dass es jetzt entspannt ist.
Ja, ist es nicht so?
Nein.
Gut, was ist passiert nach 9 Monaten, dass du weg bist?
Ich glaube, was mir gefallen hat in London, und von dort aus ist es gekommen, dass ich gesagt habe, hey, jetzt habe ich 20 Jahre im Journalismus geschafft, ich habe es geliebt bis zur letzten Minute. Was mich inspiriert hat in London, ist auch Leute, die sagen, ich mache mal etwas ganz anderes im Leben. Ich glaube, ihr auch. Oder ich habe wir haben auch vorher mal noch kurz geredet, oder? Die Idee, hey, jetzt mache ich mal noch etwas anderes im Leben. Und das teile ich mit vielen Leuten. Und ich habe gefunden, so, ich möchte mal noch schauen, was kann ich denn sonst noch machen im Leben. Und und bin dann wirklich in die Privatwirtschaft, in eine Firma. Es ist um Personalvermittlung, Headhunting, also wo man am Schluss Leute sucht in Führungspositionen. Dort bin ich gewesen, habe mich mit dem Thema Frauenkarriere befasst, habe auch Leute beraten im Bereich Auftrittskompetenz, ein Thema, das ich übrigens seit ich Journalistin bin. Und dann ist es so gewesen, dass das super spannend war. Und dann habe ich aber per Zufall von dieser Rolle erfahren, von dieser Public Value Rolle. Dann ist es mir ein bisschen gegangen wie dir, dass ich dachte, was ist denn da für ein englischer Begriff? Und dann bin ich den recherchieren und habe gemerkt, okay, es geht um Mehrwert von der Gesellschaft. Und habe gemerkt, das treibt mich schon immer noch um, oder? Die Frage, die ich dort mal kann als Korrespondentin auch, wieso wissen die Leute den Unterschied nicht mehr zwischen Influencer und Journalistin? Es ist wichtig für die Demokratie und mich dürfen einsetzen für das, was ich leidenschaftlich gerne gemacht habe. Ich wusste, das ist einfach so ein Traumjob. Den kommst du einmal über und dann musst du es probieren. Das ist der Grund.
Ja, aber wenn es dir wirklich gefallen hat an der anderen Stelle, dann hättest du gar nicht umgeschaut. Sondern hättest gesagt, ich habe mich jetzt entschieden, ich gehe jetzt in die Privatwirtschaft. Dort ist alles ein bisschen anders und dann hast du nicht umgeschaut. Das ist ja immer, es braucht ja fast eine innerliche Kündigung oder so etwas, dass man Foto anfängt.
Das war auch nicht so, dass ich umgeschaut habe. Also wenn du sagst, umschauen, ist es so gewesen. Man ist immer mit anderen Leuten im Gespräch und natürlich habe ich auch noch ganz viele Gespönchen und zum Glück bis heute ganz viele Gespönchen aus meiner Zeit bei SRF etc. Und irgendwo in einem Gespräch, irgendwann ist es mal aufgekommen.
Wie hast du erfahren von dieser Stelle? Ist ein Headhunter auf dich zugekommen?
Ja, nein.
Ein Headhunter von einer Headhunterin?
Genau, von einer Headhunterin. Nein, es ist irgendwo im Gespräch ist das irgendwo aufgetaucht und dann bin ich es anschauen.
Okay. Gehen wir zurück zur SRG. Deine oberste Chefin ist Susanne Wille und ich habe mich jetzt schnell auf dem Kompi noch schlau gemacht. Die Generaldirektorin verdient 499'000 Franken. Das sind 1'500 Leute oder Haushaltungen müssen ihren Obolus entrichten an Zerafe, damit allein der Lohn gezahlt werden kann. Nach einer Nebenleistung gibt es auch noch 19'000, sind 518'000 Franken. Das ist mehr als ein Bundesrat verdient. Und die Information kommt jetzt vom SRG-Webserver. Das ist also nicht irgendwie von einem Influencer, der alles schlecht machen will. Das ist schon noch schwierig, wenn du Public Value musst machen und erklären musst. Jetzt haben wir im Prinzip eine Chefin von der SRG in einer administrativen Position. Die muss ja keine Sendungen mehr machen, sondern das ist ein verantwortungsvoller administrativer Job, der eigentlich mehr verdient als ein Bundesrat.
Schau, es ist ganz wichtig, wenn eben ich bin nicht da, um für die ganze SRG zu reden. Also für das bin ich ja nicht eingeladen worden, das wäre nicht gut. Weil für das gibt es andere Leute. Da kann man Susanne Wille einladen oder eben auch, wir haben auch Mediensprecher, die sich zu all diesen Themen auskennen. Und ich bin wirklich da, um über meinen Bereich zu reden. Also unbedingt bei der Susanne Wille selber noch mal anfragen.
Aber wir kommen ja zu einer Abstimmung. Die Abstimmung ist ja sicher eine tägliche Geschichte bei dir. Oder? Also, du weißt, die 200-Franken-Initiative kommt. Und du willst uns erklären, warum braucht es das SRG, warum braucht es diese Subfirmen alle zusammen? Wieso ist das wichtig? Und eben Demokratie und nicht Influencer, sondern Journalismus. Und jetzt hast du so eine Frage, die man politisch natürlich brutal kann ausspielen kann. das, ist also, ja, das macht ja schon die Arbeit ein bisschen schwerer.
Was wichtig ist, wenn du wirklich vom Politischen reden willst, eben, dann haben wir dort auch Public Affairs, wo man darüber reden kann. Es ist bei mir nicht, dass ich seit gestern mich mit der Thematik befasse, warum ist das öffentliche Medium, warum ist das SRG wichtig für die Gesellschaft, warum ist Journalismus wichtig. Und was ich immer auch sage, ist, ich bin gerade letzte Woche habe ich einen Austausch gehabt mit den Public Value-Verantwortlichen, auch von ORF, von ARD, vom belgischen Fernsehen. Also eigentlich haben alle öffentlich-rechtlichen, auch die BBC, die haben Leute, die sich mit dem Thema befassen. Einfach weil der Druck ist höher geworden, der politische Druck, die Fragen sind mehr geworden. Und genau aus dem Grund, den ich vorher erklärt habe, weil man irgendwo in der heutigen Zeit muss erklären muss, was der Unterschied zwischen Influencer und Journalismus, warum braucht Journalismus. Und darum befassen wir uns mit dem, darum erklären wir, warum sie es braucht und darum lassen wir aber auch zu. Gerade im Moment machen wir eine Umfrage zum Thema Zusammenhalt, was können wir für den Zusammenhalt machen. Und das ist einfach wichtig, wenn sich das Umfeld ändert, dann muss man selber auch sich ändern und auf das Antworten finden und das erklären. Und das ist, seit ich angefangen habe und schon vorher hat es die Stelle gegeben, ist das Thema.
Du hast vorher Influencer und Journalisten ein bisschen auseinandergenommen. Ich möchte ganz kurz auf SRF Investigativ eingehen. SRF Investigativ, was sich unter anderem um die Firma Lederach und um Herrn Lederach gekümmert hat. Schocki, es geht um Schocki und es geht um eine Schule, die mit strengen Massnahmen arbeitet. Und SRF Investigativ hat das einmal probiert. Es hat niemand interessiert. Es ist wieder in die Schublade verschwunden. Nachher hat man später noch mal einmal rausgezogen. Hat den Kollegen von Ringi und so weiter können mit ins Boot holen, haben alle miteinander berichtet. Und bei der Firma Lederach arbeiten, glaube ich, gegen 2000 Leute. Und das war ein Bericht, eines nach dem anderen in der Tagesschau. Überall ist das gekommen. Das sind Berichte in den Magazinen. Wo ist dort der Unterschied, wenn man eine Person fertig machen und 1700 Mitarbeiter mit in Frage stellt, dann ist ja dort das hat mit Journalismus nicht mehr sehr viel zu tun, oder?
Nur gerade da finde ich es wichtig, oder? Das ist das ganze Thema und wie der Beitrag zustande kam, etc. Das ist Evelyn Falk übrigens, der gemacht hat, der Doc-Film. Evelyn Falk, wo bekannt ist, dass sie sehr lang und intensiv recherchiert, dass sie mit Leuten redet, nicht nur mit denen, die vor die Kamera kommen und erklären, sondern dass sie mit viel, viel mehr Leuten redet, die sehr, sehr breit recherchiert hat. Und wo man auch wissen, dass sehr viele Leute, wo in irgendeiner Form betroffen sind, auch dankbar sind, dass heute die Recherche gemacht wird. Das kann ich sagen, weil ich Evelyn Falk auch kenne, wo der Doc-Film gemacht hat. Mit der anderen Frage müsstest du wirklich, da musst du zu SRF gehen, wo man die Details nochmal anschauen, da wäre jetzt von mir, weißt, wenn du jetzt auch an alle anderen Medienhäuser nennst, da wäre nicht seriös, da würde jetzt als Journalistin keine, auch als Korrespondentin hätte ich jetzt da keine Einschätzung gemacht. Was ich kann sagen, ist zum Beispiel auch ein anderes Beispiel zu geben, auch kürzlich wieder ist in einem anderen Doc-Film hat man über Missbrauchsfälle geredet. Missbrauchsfälle ist es in der katholischen Kirche gegangen. Und was man wissen, ist, dass Leute nachher auch schreiben und sagen, danke vielmals, dass ihr die Recherchen macht, dass ihr da heranschaut, dass ihr Tabuthemen aufgreift, weil das hilft auch anderen Opfern, über ihre Themen zu sprechen. Und darum ist grundsätzlich investigativer Journalismus etwas wahnsinnig Wichtiges, um Tabuthemen aufzugreifen und irgendwo anderen Leuten Mut zu machen, die irgendeiner Form von Sachen betroffen sind. Das kann ich sagen. Und alles andere, schau, da hast du jetzt recherchiert und geschaut, wie, war, wo. Und dann müsste ich jetzt als Korrespondentin würde ich sagen, würde ich jetzt gerne noch mal meine Sachen lesen und dann auch noch beziehungsweise man nachfragen intern, wie ist was, wo abgelaufen, bevor ich da eine Einschätzung abgebe.
Es ist mir dort eigentlich gegangen, ob recht oder nicht recht, man sollte sich nicht auf eine Person einschiessen und solange im Prinzip das Medium Fernsehen, Radio, ich sage jetzt halt missbrauchen, bis man die Person endgültig geknickt hat. Das ist eigentlich eine sehr unschöne Geschichte. Und du hast vorher ganz klar aber gesagt...
Jetzt bringst du da Sachen rein, die ich nicht kann. Also weißt, jetzt sagst du, das ist eine unschöne Geschichte. Du, sagst, das ist,
du
das
hast
ist
von Journalisten geredet und du hast genau. von Influencer geredet und du hast das ganz klar gesagt, der Influencer, den muss man eigentlich anschauen als das. Der ist ja irgendwie gekauft, der hat eine Meinung etc. Oder hat eine Meinung, eine ganz dedizierte Meinung.
Er kann eine haben. Er muss sich an Regeln und Pflichten halten.
Und der Journalist hat das nicht. Der Journalist ist sehr neutral.
Nein, das habe ich
auch
nicht gesagt.
Wenn wir diesen Fall nehmen, dort hat man fast ist es so weit gegangen, dass die Leute Angst hatten, noch beim Lederach Schocki kaufen.
Nein, schau, also wirklich, ich kann nicht zum einzelnen Fall etwas sagen. Dann müsste man schauen, dass du sagst, hey, schau, dich vorbereiten, ich komme mit dem Fall. Wenn ich sage, ist ja nicht gesagt, der Influencer hat immer eine Meinung und der Journalist ist immer neutral, sondern es gibt für Journalistinnen und Journalisten, so wie bei Handwerkern, bei Ärzten und bei Lehrern, gibt es Rechte und Pflichten. Pressekodex, da kann man nachschauen. Und dann haben wir auch intern Leitlinien, publizistische Leitlinien. Und Journalistinnen und Journalisten müssen sich an das halten. Und da passieren Fehler etc. Aber wenn man sich nicht daran hält, zum Beispiel auch in einem Doc-Film oder so, dann kann jeder ein E-Mail schreiben. Und auf jedes E-Mail gibt es eine Antwort. Bei einem Influencer, der kann Rechte und Pflichten. Der kann erzählen, wenn er will, Meinungen. Lass mich rasch ausreden. Und dann, wenn er auf YouTube zum Beispiel, wenn dort irgendjemand verunglimpft wird, wem willst du ein E-Mail schreiben? YouTube? Willst du bei X? Willst du Elon Musk ein E-Mail schreiben?
Ich verstehe ja das. Ich bin ja nicht im Prinzip ein SRG-Bascher. Ich sage nicht, es soll es dir nicht mehr geben. Aber wenn jetzt beispielsweise der Verleger, also der Verband der Verleger, mit der Susanne Wille einen Vertrag unterschreibt und in diesem Vertrag...
Jetzt bist du nochmal in einem Thema.
Nein, ist ganz wichtig. Ja, ist wirklich mega wichtig.
Dann musst du wirklich
Public Value. Und man tut im Prinzip einen Vertrag unterschreiben, wo die SRG sagt, wir schalten bei euch in Zukunft Werbung. Das ist schon speziell, muss ich sagen. Oder? Also die kommen von uns Geld über noch ein bisschen mehr. Oder? Dafür halten die Klappe. Die schreiben nicht über die Initiative, 200 Franken sind genug gegen die SRG, sondern die tut die nicht befürworten. Also damit kommen Tausende von Journalisten kommen im Prinzip eine Klappe über oder? Und dürfen gar nicht mehr berichten.
Schau, ich komme nochmal zurück auf das, als ich Korrespondentin war. Ich sage, und ich habe dort mal schon in der Auskunft gegeben zu den Sachen, die ich mich bis ins Detail gelesen habe. Dann habe ich als Korrespondentin so gemacht, dann mache ich da auch. Und ich bin gekommen, um über meine Abteilung zu reden, über mein Thema. Das sind zum Beispiel die Projekte zum Thema Desinformation, wo man eine Ausstellung aufsetzt im Verkehrshaus. Wie man sagt, auch Desinformation ist eine Gefahr für die Demokratie. Das sind die Sachen. Oder dass ich im Austausch bin, dass man sagt, wir wollen Erwartungen abholen bei der Bevölkerung. Oder zum über meine Zeit reden als Korrespondentin. Für die anderen Themen ist ganz wichtig, dass ihr andere Leute einladet. Oder dann nachher müssen wir sagen, schau, Henri, du dich vorbereitet auf diese Themen. So wie als Korrespondentin haben wir uns vorbereitet, damit am Schluss
das ist gute eine prinzipielle Frage, oder? Wenn ein Vertrag geschlossen wird, der Tausende von Journalisten im Prinzip unterdrückt, dass sie nichts mehr dürfen sagen, weil ihre Verlagshäuser
so,
haben
das... Das würde ich so einfach nicht stehen lassen.
Du bist eigentlich nicht ganz fair in der Diskussion, finde ich. Oder? Einerseits sagst du, wir betreiben aktiven Journalismus, sauberen und klaren Journalismus. Auf der anderen Seite haben wir die Influencer. Und jetzt wird so ein Vertrag gemacht, wo man versucht, die Initiative mehr oder weniger der Versenkung zu bringen, oder? Das ist furchtbar.
Schau, es ist nicht mein Thema, wo ich drin bin. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist insgesamt, dass man, also es ist wirklich, ich denke, es ist grundsätzlich wichtig, dass man auch nicht vergessen, Journalismus ist in vielen Ländern ist unter Druck. Steht in sehr vielen Ländern unter Druck. Und journalistische Medien haben es wahnsinnig schwierig in der heutigen Zeit. International geht die Hälfte von allen Werbegeldern gehen, zu Meta, also zu den grossen Tech-Plattformen. Und in all diesen Ländern ist die Frage, wie gehen wir um mit dieser Zeit, wo, so wie wir Journalismus kennengelernt haben, wie wir auch wissen, in Großbritannien als Massenmedium angefangen hat, hat man können da finanzieren, eine Zeitung, in der man Werbung geschaltet hat. Und wir sind heute in einer Zeit, wo wir wissen, Journalismus ist wahnsinnig wichtig für eine Demokratie, das ist immer bei meinem Thema. Und dann stellen sich Fragen, wie kann ein Journalismus in der heutigen Zeit auch wirklich tätig sein? Und das ist mein Thema und zu dem kann ich reden.
Genau, das gilt natürlich für alle, oder? Das gilt für das SRG und das gilt auch für Zeitungen und Zeitschriften. Und Radio und
es
alle.
Es geht um Medienhäuser in der Schweiz.
Genau. Ariette, vielen, vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist bei Aktiv Radio. Viel Glück im Hinblick auf die Abstimmung und dass du möglichst vielen Schweizer kannst erklären, was der Public Value ist von der SRG.
Danke für das Gespräch.
Aktiv Radio Interview.